Ja, hallo und willkommen zur nächsten Veranstaltung von der Veranstaltungsreihe Migration Beats gegen internationale Ausgrenzung. Ich freue mich, dass heute Hagen Kopp da ist von Kein Mensch ist illegal zum Thema Frontex. Ich will vorher noch darauf hinweisen, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Deshalb während der Veranstaltung keine Namen durch die Gegend rufen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen stellt und eure Stimme nicht drauf haben wollt, sagt vorher irgendwie Schnitt oder so, dann wird das hinterher rausgeschnitten. Und ja, das wird dann hinterher auch auf der Seite migrationbeats.tk nachzuhören sein, alles nochmal. Dann haben wir natürlich noch mehr Veranstaltungen. Die nächste ist am Montag, 30. Mai in Kabale, zum Thema Krise, Osten, Regression mit Thomas Kosnitsch.
Konnitsch,
Entschuldigung. Und dann sind gerade ein paar Leute aus Tunesien zurückgekommen, die da rumgereist sind und sich die Situation vor Ort angeguckt haben. Und die werden einen kleinen Reisebericht geben, und zwar am Mittwoch, den 1. Juni um 20 Uhr im Roten Buchladen. Und ja, die bewerbe ich auch noch direkt. Am 13. Juni im Kino de Mer ist eine Lesung mit Noah Sow, Deutschland schwarz-weiß. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann viel Spaß.
Ja, hallo, guten Abend. Ich bin, wie schon erwähnt, von Kein Mensch ist illegal in Hanau, in meinem Rheingebiet. Wir sind eine kleine Gruppe, die seit vielen Jahren, 20 Jahren, lokal in Flüchtlingsberatung, Bleiberechtskampagne aktiv ist. Wir sind im Rhein-Main-Gebiet. Vor allem am Abschiebeblockaden Nummer 1 aktiv. Wir haben auch gerade einen aktuellen Aufruf mitgebracht, 20. Juni, Vorabend der Innenministerkonferenz, wollen wir da eine Demo durch die Terminals machen, was uns neuerdings, haben wir schwer erkämpft in Karlsruhe, hat schon kommunell gestattet ist. Wir sind bundesweit aktuell vor allem im Weltkampf-Europe-Netzwerk engagiert. Das ist seit Lesbos 2009. Gebildet hat, im Zusammenhang mit dem Ola World Camp, darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Und wir sind sehr, sehr lange schon sozusagen international, wir sagen ja transnational, aktiv, vor allem in den Ola World Camps an den Außengrenzen, vor dem Hintergrund der, das heißt, Externalisierungspolitik, der Vorverlagerung, der Auslagerung des Grenzregimes, glauben wir, dass es extrem wichtig ist, dass eben die Situation dort vor Ort, wo Flüchtlinge aufgehalten, Kranken aufgehalten werden, immer wieder auf in den Fokus geraten. So, ich bin eingeladen zu Frontex, aber immer eigentlich auch mit der Bitte, die Gruppen, Initiativen, Kampagnen, die jeweils vor Ort stattfinden, mitzubedingen. Ich habe das versucht, das auch so zu machen und mit den so 60, 70 Meter zusammengestellt, quasi eine kleine Rundreise entlang der Außengrenzen zu machen, wobei ich mich berücksichtige darauf, dass es ja auch schon Veranstaltungen gab zu einzelnen Sachen und dann ein bisschen kürzer werden. Ja, Frontex wird ja vor allem assoziiert über die Situation auf hoher See, über das Stoppen der Boote, sie nennen das Diverting oder Interception, also Unterbrechung oder Rückschicken der Flüchtlingsboote. Das ist natürlich das, womit Frontex assoziiert wird, und das ist natürlich auch ein zentrales Element bei dieser Grenzschutzagentur, die hier seit 2005 sozusagen der Inbegriff ist für Militarisierung der Grenze, für das, was den Tod ausmacht, das Totenleid an den Außengrenzen hier in Bild, in der Nähe von Gran Canaria. Ich weiß nicht, ob wer von euch Tatort guckt, das ist ja die Jungen vorletzte Woche sogar im Tatort, das Drehbuch ein bisschen mit zu beeinflussen, formuliere ich mal. Also es ist insofern, glaube ich, auch gelungen, da das noch ein bisschen breiter bekannt zu machen. Ansonsten war Frontex, das wird ja auch zitiert, dieser Satz in dem Film, hört sich ja eher an, so ein bisschen wie ein Insektenvernichtungsmittel. Ich fange jetzt gleich an mit einem Bild, das ist eine aus der Westafrika-Karawane, die fand schon gab es ja, ich glaube, die war die Eröffnungsveranstaltung hier, von Bamako nach Dakar, wo wir diese lange Banderole mit uns getragen haben, auch im Gedenken an die Toten, sind ja mittlerweile 14.000 gezählt, Und das haben wir damals hier durch einen Ort an der Grenze zwischen Mali und Mauretanien als Teil der Demonstration durch die Stadt getragen. Hintergrund ist die Operation Hera, und ich habe sie gleich am Anfang gestellt, weil sie, wie gesagt, ist der Inbegriff dessen, was da gemacht wird, wenn man sich diese Landkarte anguckt. Das ist eine offizielle Karte von Frontex, wie ihr sehen könnt, an dem Logo. Das ist Krieg gegen Flugmigration. Also so ein Bild, wenn man das hier sieht, mit den Flugzeugen, mit dem Boden, wie hier 2000 Kilometer weg von Europa, sozusagen an der westafrikanischen Küste, sozusagen mit allen Mitteln versucht wird, die Boote am Ablegen zu hindern. Und ich will es auch kurz erklären nochmal, warum das zumindest in der ersten Phase zu massiv mehr Toten geführt hat, weil natürlich die Leute am Anfang, als sie diese Route gewählt haben, Richtung Kanarische Inseln hier an der Küste entlang gefahren sind, und wenn es Sturm gab, haben sie halt angelegt. Jetzt war klar, wer hier weiterkommt, die muss erstmal durch diese Blockade sozusagen durch, das heißt weit auf See stechen mit diesen kleinen Booten, und dann zu gucken und dann nach Norden zu kommen. Und damit sind natürlich ganz, ganz, ganz viele Leute mehr gestorben. Frontex hat damit also eine enorme Verantwortung an dem Tod auf dem Meer. Ich habe diese Karte hier, ich glaube, 4 oder 5 Mal in den Vortrag reingenommen, weil ich, wie gesagt, jetzt da ein bisschen durch die Außengrenzen gehen will. Und das zur Orientierung ganz gut. Das ist auch eine offizielle Frontex-Karte, die Routen, wo sie sagen, da kommen sozusagen die illegalen Migranten, Flüchtlinge irgendwie rein. Also wir waren jetzt hier unten in Westafrika, Richtung Kanarische Inseln. Ich erzähle ja schon ein bisschen was hier. Dieses gelbe Dreieck sind die Enklaven Ceuta und Melilla, die spanischen Enklaven. Wechseln wir erstmal hier rüber in die Ukraine, an dieses Eck, dann hier Türkei, Griechenland, und kommt dann auf den momentanen Hotspot, den momentanen Brennpunkt zu sprechen, hier Tunesien, Libyen, Richtung Lampedusa, Richtung Italien. Also vielleicht noch ganz kurz, also nochmal, also ich sage erst ein bisschen was nochmal hier zu Westafrika. Wie gesagt, da gab es eine eigene Veranstaltung dazu. Wir sind an diese mauretanische Grenze gegangen, weil es ein Ort ist, wo Flüchtlinge, die über Mauretanien abgeschoben werden, ankommen. Ich habe deswegen diese Karte nochmal reingenommen, also hier die westafrikanische Küste, wo Frontex vor der mauretanischen und der senegalesischen Küste operiert, im Einsatz hat. Wenn sie dann Leute auffangen, wenn die hier in Mauretanien in einem Lager, ich habe auch gleich 2 Bilder dazu, in Ouaribou, sozusagen interniert, und dann mit kleinen Bussen hier Richtung des Bamako, hier zum Mali, hier hingeschafft, und dann werden die quasi ausgesetzt. Das war der Ort, wo wir dann quasi von der malischen Seite aus hingefahren sind. Hier 2 Bilder, da war ich übrigens auch selbst noch, die habe ich mir geklaut, im Lager in diesem Ouaribou. Dazu gibt es eine Menschenrechtsorganisation in Mauretanien, ANDH, die dazu auch recherchiert, dagegen protestiert. Und deswegen haben wir auch dieses Bild kurz eingeblendet. Das ist der Amadou von der Menschenrechtsorganisation, und es war von daher auch kein Zufall, dass wir ihn 2008, als wir die erste Aktion von dem Frontex-Hauptquartier, das ist hier in Warschau, gemacht haben, ihn auch eingeladen haben, um dort zu sprechen und über diese Einsätze da in Westafrika zu reden. Ihr habt wahrscheinlich, wer da war, bei der ersten Veranstaltung schon da sehr viel mehr Bilder gesehen. Das ist jetzt in Bamako eine der Selbstorganisationen der Abgeschobenen, mit denen wir hier demonstriert haben. Ich sage nur, für mich war es auch eine beeindruckendste, aber auch verstörende Weise angesichts der Dimension der Massenarmut dort, und dass die Menschen da trotzdem so kämpfen, die überleben, organisieren und kämpfen. Ich persönlich konnte das eigentlich nur alles da ertragen, weil wir in so einer guten Zusammensetzung unterwegs waren. Das hat ausgemacht, dass es diese Selbstorganisation dort gibt, und das, deswegen habe ich das nicht noch reingenommen, dass vor allem auch eine ganz große Gruppe von so Papiers, also aus Frankreich dazugekommen sind, die sind hier von Paris, Bamako, Dakar, mitgereist, ganz viele afrikanische Leute. Vielleicht erinnert ihr euch, 1995, 1996, 1997 war das, die so Papiers sozusagen, die Kämpfe hier in Europa vorangetrieben haben, die Kirchen besetzt haben, die damals in Frankreich für eine unglaubliche Mobilisierung gesorgt haben und eigentlich den Zyklus von Selbstorganisationen, von Papierlosen, von Flüchtlingen quer durch Europa initiiert haben, auch keines illegal, hat sich sozusagen in diesem Impuls gegründet. Und das war, weil sehr viele Leute aus Mali waren, also sehr viele Westafrikaner, die damals in der ersten Reihe standen, in diesen Demos, in den Kirchenbesetzungen abgeschoben worden sind. Das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt der AME, der Assoziation der malischen Abgeschobenen. Die haben damals angefangen, sich selbst zu organisieren in Bamako. Das ist die Gruppe, mit der wir dieses Projekt hier in Westafrika, die das sozusagen initiiert hat, vorgeschlagen hat, gemacht haben, die vor allem dann 2005, 2006 sehr, sehr aktiv geworden sind. Dazu komme ich gleich. Wir sind nach Demonstrationen, die wir da auch in Bamako gemacht haben, hier dann ein bisschen Senegal gekommen. Dakar war ja der Zielpunkt wegen des Weltsozialforums, was da stattfand. Für uns aber auch deswegen, weil es eben die Küste ist, vor der eben Frontex operiert. Das sind diese Boote, die größeren Boote sind diejenigen, die 2006 noch also in großer Anzahl da losgefahren sind. Der Stadtteil Han, in der Nähe, also ganz nah an Dakar dran, dieser Strand, da werden immer noch Boote gebaut, auch in denen einzelne Gruppen sich auf den Weg machen, aber natürlich keiner der Vergleich mehr zu früheren Jahren, als da dieser Ort auch Flughafen von Dakar genannt worden ist, also eben tausende von Leuten sich auf den Weg nach Norden gemacht haben. Wir hatten jedenfalls dort recherchiert, wo sich dort eigentlich Frontex befindet. Es ist in einem der Polizeibüros dort untergebracht und entsprechend wurde dann von uns mitinitiiert, also von Afrique Interact, dem Bündnis der Kooperation zwischen den westafrikanischen Gruppen und unseren Gruppen hier, diese Demonstration initiiert gegen Frontex. Da wurde der Balkon gesetzt. Wir hatten hier Plakate auch mitgebracht in englisch französischem Material und das verteilt. Er hat versucht, das Weltsozialforum sozusagen nochmal auch als Plattform zu nutzen, die Bedeutung der Migrationsthematik, die Brutalität des Grenzregimes dort nochmal breiter bekannt zu machen. Wie gesagt, die Karte immer zum Einblenden nochmal hier zweite Station, die spanischen Enklaven. Deswegen nochmal, weil es wie gesagt historisch fast eine Zäsur ist, nochmal 2005, die Toten von Ceuta und Melilla. Das sind diese Zäune dort, die ja nochmal damals massiv aufgerüstet worden sind, nachdem es diesen Versuch gab von Hunderten von subsaharischen Afrikanern mit Leitern sozusagen diese Zäune zu stürmen und wo ja glaube, 14 Leute damals erschossen worden sind, mit Plastikmunition, aber mit scharfer Munition, sowohl von spanischer als auch von marokkanischer Seite aus. Und das war ja das war schon nochmal eine besondere Eskalation, die, man kann sagen, vielleicht in zwei Richtungen mobilisiert hat. Also auf der Gegenseite, das hat die Frontex nochmal, die Frontex wurde 2005 gegründet, aber gab natürlich nochmal einen massiven Schub bei der Gegenseite, aber natürlich auch auf unserer Seite bei den ganzen Initiativen, die gegen dieses mörderische Grenzregime sich organisieren. Das sind hier die Folgeaktionen vom marokkanischen Militär, wo sie die Walddörfer, in denen die Flüchtlinge und Migranten sich aufgehalten haben, rund um Ceuta und Melilla wieder zerstören. Vielleicht ist euch Busta ein Begriff, das ist an der algerischen Grenze. Es gab ja dann den Versuch, die Migranten in Bussen dorthin zu fahren. Das wurde gemacht, sie in der Wüste auszusetzen, Richtung Algerien zu schicken. In Busta gibt es aber auch eine Solidaritätsgruppe seit dieser Zeit. ABCDS ist ihr Name. Letztes Jahr auch eine größere Konferenz veranstaltet hat und die jetzt hier auch mit uns, ich komme ja auf die Flächen, auf der Tunesienreise unterwegs war, was uns sehr wichtig war, dass mit maghrebinischen Blick, also aus Marokko, die schon lange Jahre dort aktiv sind, dass die auch mitgekommen sind jetzt mit nach Tunesien. Hier sind Gruppen aus Spanien immer wieder aktiv, meistens zum Jahrestag von Ceuta und Melilla, also sagen mit den Symbolen der Leitern, sozusagen hier auch Aktionen zu machen gegen diesen wahnsinnigen Zaun, das kann man sich irgendwie halt vorstellen, wie der da aufgerüstet hochgerüstet worden ist. Frontex, das ist jetzt ein bisschen klein geraten, das ist auch gut so. Libertas, Securitas, Justitia, das ist sozusagen das Frontex-Logo und ich habe es eigentlich nur reingenommen, damit das nochmal zu verstehen ist, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, es ist ein schwer, ein Logo anders als bei der Lufthansa-Kampagne, das kennt jeder, wenn man das verfälscht, unser Versuch mit Frontex Flow sozusagen die Kampagne gegen diese Grenzschutzagentur in Gang zu bringen. Ich habe schon erwähnt, dass wir eben 2008 dann ist das erste Mal dort nach Warschau gefahren sind, wo sich die Zentrale befindet, und haben dort Demonstrationen gemacht. Das ist jetzt gerade in diesen Tagen von zumindest den Warschauer Freunden auch wieder eine Protestwoche gegen Frontex am Laufen, und ist auch im letzten Jahr gelungen, eine größere Konferenz dort zu stören. Es ist klar, dass, wie gesagt, die dort, wo sie ihren Sitz haben, ihren Hauptsitz haben, natürlich auch immer wieder Veranstaltungen machen. Ich will kurz nochmal ein bisschen auf die Schwerpunkte, das Konzept, den Ansatz von Frontex zu sprechen kommen. Das ist vor allem eben eine Koordinationsstelle, dazu will ich nochmal was sagen, also die Zusammenarbeit mit den nationalen Grenzpolizeien und die Koordination zwischen denen ist die Hauptfunktion. Sie trainieren die verschiedenen Grenzpolizeien, damit die Kommunikation besser klappt. Sie organisieren Equipment, also Ausrüstung, was kompatibel ist, dass das zueinander passt und aufeinander abgestimmt wird. Sie machen, das ist ganz wichtig, diese Risikoanalysen, das sind sozusagen diese Pfeile immer, ja, also die Bedrohungsszenarien, wo kommen Flüchtlinge, Migration her. Und sie machen diese Joint Operations, also gemeinsame Einsätze. Da komme ich gleich noch auf zwei zu sprechen. Das sind also alles offizielle Frontex-Folien, mit denen sie dann ihre Arbeit bewerben und stolz sind, dass sie da so und so viele Boote, Kriegsschiffe, Hubschrauber haben, aber dann auch so Sachen wie Kohlendioxid-Detektoren, um die Atemluft in irgendwelchen LKWs zu messen und die Grenzpolizeien auszurüsten, Herzschlagdetektoren, Infrarotkameras. So, das Bild ist jetzt sieht ein bisschen langweilig aus, aber ich finde es eigentlich relativ zentral für den Ansatz, um den Ansatz von Frontex noch zu verstehen. Es ist schon länger der Ansatz der EU-Migrationspolitik, der natürlich jetzt Frontex die treibende Force, die treibende Kraft, die treibende Rolle spielt. Und zwar die Grenze natürlich schon längst nicht mehr als Linie anzusehen, sondern als einen Grenzraum, den sie hier in vier Teile aufteilen. Also das sind nämlich schon in den Third Countries agieren, in den Herkunftsländern und in den Ländern, die jenseits der EU-Außengrenzen liegen. Da können wir nachher nochmal auf Libyen zu sprechen kommen, was da gelaufen ist die letzten Jahre, oder eben dieses Engagement in Westafrika. Dann geht es gerade sozusagen jenseits direkt jenseits der Grenze, jetzt Ukraine, Türkei, also direkt die Anliegerstaaten, mit ihnen Kooperationsverträge zu machen und sie sozusagen auch zuzurichten auf das Grenzregime-Konzept. Dann direkt natürlich an der Grenze die ganze Grenzüberwachung zu Land und zu See, die Checkpoints, die Analysen. Aber was ganz wichtig ist, eben auch die, also innerhalb der Member States, innerhalb der Mitgliedstaaten, verschiedene Projekte in Gang zu bringen. Also Grenze bis weit in die Mitgliedstaaten rein. Also Immigration Control heißt dann sowas, dass sie an Straßenzügen über tausende Kilometer nationale Grenzen überschreiten und dann gleichzeitig Kontrollen machen und gucken, dass sie Bilder mitkriegen, wo läuft illegale Migration. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch Return Operations. Das meint nichts anderes als Sammelabschiebung. Charter, die Schande, die Charter der Schande. Hier ist eine Liste von 2009, glaube ich, oder ist sogar schon 2010, der Flüge, die sozusagen Frontex mitorganisiert, koordiniert und finanziert hat. Bei den Destinations fällt auf, nicht nur Kosovo und Albanien, das sind hier die Roma-Abschiebungen, ja, wo sie ihre Finger mit drin haben, zumindest die Flüge, die von Düsseldorf aus laufen. Sondern ganz entscheidend, es ist ein Kampfprogramm gegen Afrika, noch genauer gesagt ein Kampfprogramm gegen Nigeria. Also die größte Anzahl der Abschiebungen findet wirklich von Afrikanern statt. Und damit ihr es nochmal vorstellen könnt, das heißt, es gibt ein organisierendes Land, wo sozusagen auch der Startflughafen ist und die dann auch da das Flugzeug chartern und so, aber das läuft dann in Koordination mit Frontex und dann werden andere Flughäfen angefahren. Das sind dann hier die Länder, die also participating, die mitmachen und sozusagen die Deportees, die abzuschiebenden, werden da quasi eingesammelt in diesen Chartern. Das ist ja alles jenseits von jeder Öffentlichkeit. Das ist doppelt so viele Bullen, die da mitfliegen und die Leute da angekettet reinzerren in die Flugzeuge und dann hier im Fall von Nigeria am Frachtflughafen sind dann aus den Flugzeugen rauswerfen. Das läuft absolut brutal ab und das ist einfach unter dem Gesichtspunkt, effiziente Abschiebungen zu organisieren, hat auch hier Frontex die absolut treibende Rolle. Wir haben vor dem Hintergrund ja auch, weil die ersten Frontex organisierten Charterabschiebungen in Hamburg gestartet sind, 2008 ja dieses Grenzcamp am Hamburger Flughafen, das wurde ja am Hamburger Flughafen gemacht, weil die Leute von da waren und hier sozusagen zum Streik von außen an den Frankfurter, den Hamburger Flughafen aufgerufen im Namen dieser Global Passport Aktion und waren auch jetzt hier in Brüssel beim No Border Camp letzten Herbst am Flughafen und haben hier in Ballons diese Transparente hochgelassen. Wer es verfolgt hat, vor ich glaube 2 Wochen wurde wieder ein Charter organisiert, wo auch Belgien involviert war. Da haben die No Border Gruppen in Belgien sich zum wiederholten Mal an einem Abschiebeknast angekettet, also sich total reinverkettet und damit versucht, die Abschiebung zumindest zu verzögern. Also das ist jedenfalls auch eines der Kampfzentren, muss man sagen, gegen Frontex und ihre Abschiebepolitik. Das Bild ist zwar ein bisschen älter, aber ich glaube, die ganzen Operationen laufen immer noch. Ich habe sie schon genannt. Hera hier unten, ja. Die haben ja immer diese griechischen Namen, verwenden sie für diese ganzen Operationen. Dunkelblau sind sozusagen die Wasser-, ja, die Seeoperationen, also die Hera in Westafrika. Ich komme noch zu sprechen, wenn ich auf dem Nautilus, das betrifft hier Libyen, Tunesien, Libyen, Italien. Poseidon ist blau-grün, weil es einerseits Wassergrenze ist, aber zwischen der Türkei und Griechenland und Bulgarien gibt es auch eine Landgrenze, deswegen auch grün. Die Grünen sind nämlich die Operationen, die sie hier auf Land machen, also grüne Grenzen. Das Hellblaue sind übrigens die dritte Außengrenze, das sind die Flughäfen, ja. An denen natürlich auch Operationen laufen, in dem Sinne, dass es darum geht, gefälschte Papiere zu entdecken, dort auch gezielt nach Traffickern, nach Leuten zu recherchieren, die dort Einreisen, selbstbestimmte Einreisen organisieren. Achso, ich wollte auf eines kurz zu sprechen kommen, Five Borders, weil das jetzt der Bereich ist, wo ich ein paar weitere Bilder zeige. Five Borders ist sozusagen die Frontex-Operationen, wo neben den osteuropäischen Außengrenzenländern wie Polen, Ungarn, Slowakei und Rumänien auch die Ukraine beteiligt ist. Ich zeige es hier nochmal an der sich wiederholenden Karte, also dieser blaue Pfeil hier in diesem Dreieck, das ist also auch eine der Einreisemöglichkeiten seit vielen Jahren, wo hier über die grüne Grenze Richtung Slowakei oder Richtung Ungarn viele Menschen aus Asien oder auch aus Afrika versuchen, sich loszuschlagen. Ich habe jetzt leider keine Bilder von der wirklich hochgerüsteten slowakischen Grenze. Die haben dort alle Technik aufgebaut, Infrarot und sonst was. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen altbacken aus, wie hier da Jeeps durch die Gegend brettern oder dieser Wachturm. Es ist so, dass natürlich jetzt versucht wird, die Ukraine aufzurüsten, dass sie auch dort entsprechende Technik bekommt, sie einzubinden in das Grenzregime. Wie gesagt, mit den osteuropäischen anderen Ländern ist es im Rahmen der Ostweitung ja schon passiert, die sind schon massiv aufgerüstet. Wir sind dort seit doch mittlerweile auch 6-7 Jahren wieder hingereist in dieses Dreiländereck, das ist Transkarpatien, ist diese Region, die dort direkt an der Grenze liegt zu Ungarn und der Slowakei. Und haben, es gab auch 2007 dort ein Robotic Camp mit 300 Leuten. Das hat auch jedenfalls dazu beigetragen, dass dieser relativ selten, also häufig aus dem Blickwinkel geratene Teil der EU-Außengrenze mal im Fokus stand. Und es ist dann in Zusammenarbeit mit einer kleinen Gesundheits-NGO dort gelungen, jetzt in den letzten Jahren auch ein regelmäßiges Border Monitoring aufzubauen. Das ist eine der Hefte, Sie liegen auch hier hinaus, könnt ihr gerne mitnehmen, sind in Englisch. Allerdings, wo wir recherchiert haben, das Refoulement. Das Refoulement heißt die quasi illegale Rückschiebung von Flüchtlingen, die es geschafft haben, sich auf die ungarische oder slowakische Seite der Grenze schon durch den Wald durchzuschlagen. Also die meisten, wenn ja ganz viele, werden ja schon von den ukrainischen Grenzpolizisten irgendwo festgehalten, aber die es geschafft haben, durchzukommen. Und also nachweislich in ganz vielen Fällen ausdrücklich Protection, also Schutz gesucht haben, Asylanträge stellen wollten, aufschreiben wollen, das ist ihnen verweigert worden und die ungarischen und die slowakischen Grenzpolizisten schicken die dann einfach wieder zurück und dann heißt das, dass sie dort in diesen Knast, Job heißt der, wenn ich an der Grenze in so einen geflüchteten Knast, der zwar jetzt mit EU-Geldern ein Stück renoviert worden ist, aber dort über Monate, meistens bis zu 6 Monaten, erstmal festsitzen. Und ja, es geht einfach um eine klare Abschreckungspolitik, um die, also dass die Migrationsketten sozusagen da zu stoppen, zu stören. Das sind zwei Bilder mit Handys von somalischen Flüchtlingen, die dort gefangen waren, aufgenommen, mit denen wir hier in Kontakt sind und wir es ist ganz gut, dass es einige natürlich auch im zweiten und dritten Anlauf doch geschafft haben, hier auch nach Deutschland zu kommen und die jetzt gerade auch in Interviews nochmal sehr viel mehr erzählen können und sich auch trauen zu erzählen, weil klar ist, in der Situation dort ist immer die Frage, was kriegt natürlich die Polizei mit, wenn sie da was erzählen. Es ist ganz schwierig, dort natürlich nicht öffentlich, also öffentlich was anzuklagen. So, ich komme jetzt zum grünen Pfeil. Also türkisch-griechische, bulgarische Grenze. Ich habe es vorhin erwähnt, ich glaube, für die Zeit, also für uns in Hanau jedenfalls, in der wir seit 1997 haben wir von Kamischwika das erste Grenzcamp damals an der Ostgrenze, also an der polnischen Grenze gemacht, da war das ja noch die Außengrenze. War es, glaube ich, das Beeindruckendste, was wir hier erlebt haben. Wir haben es immer wieder versucht in den letzten Jahren, wir waren in Italien zum Grenzcamp, in der Ukraine, in Rumänien, aber dort ist es das erste Mal wirklich gelungen, nämlich dass 500 Aktivistinnen zusammengetroffen sind mit Hunderten bis Tausenden von Flüchtlingen, die da gerade angelandet sind, nämlich so. Die Boote, man sieht ganz im Hintergrund auch das türkische Festland, das sind ja wenige Kilometer. Das war 2009 die Situation. Wir hatten damals einen Text geschrieben, den Strand der Schwimmwesten. Tausende von Schwimmwesten liegen da am Strand. Es sind hunderte von Booten angelandet. Viele, viele, viele tausend Menschen im Jahr 2009 dort angelandet. Und wir hatten über verschiedene Kontakte dort sozusagen das hinbekommen, dass dort ein Grenzcamp organisiert worden ist. Vor dem Hintergrund natürlich, dass dort Frontex auch schon 2 Jahre operiert hat, hier ein italienisches Schiff, also so, dass die ja sich immer die Materialien quasi ausleihen von den Nationalstaaten, also noch kein eigenes Material. Und von daher sind wir verschiedene Boote dann da, war dann auch ein rumänisches Boot da, oder hier so ein Flugzeug, das ein bisschen lächerlich aussieht, ein polnisches Überwachungsflugzeug, was vollgepackt war mit Technik und das dann da über die Küste und über das Meer gesegelt ist, um die Boote möglichst früh zu orten und noch eine Chance haben, die wieder, ich habe schon gesagt, diverted, zurückzudrehen, zurückzuschicken. Das ist natürlich dort, wo das Meer ist, 8 bis 10 Kilometer, ist nur der Abstand zwischen der türkischen Küste und den Inseln. Also Lesbos war das ja in diesem Fall, in den griechischen Inseln. Da ist es, also müssen sie relativ schnell sein, dort noch anzutreten. Ich denke, ich weiß nicht, wer von euch auch da war, aber viele haben sicherlich mitbekommen, die spektakulären Tage, die es dort gab, und die aufgegriffenen von Frontex und von der griechischen Küstenwache, denn ja, wurden ja damals dort nach Pagani in diesem schrecklichen Knast gesteckt, wo es dann gelungen ist, mit Bildern aus einer reingestuften Kamera, also einem Film aus einer reingestuften Kamera, ziemlich viel Wirbel zu veranstalten, Öffentlichkeit zu veranstalten. Wir sind damals aufs Dach gestiegen, ja, ganz immer wichtig, dass wir nicht nur dieses Mikrofon hier oben haben, sondern wir haben auch eins runtergelassen, immer im Prinzip den Flüchtlingen, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Und es ist, wie gesagt, damals wirklich super gut gelaufen. Das Lager musste 3-4 Monate später geschlossen werden, die Leute haben ihre Zellen angezündet. Wir haben heute noch sehr, sehr viel Kontakt mit vielen, die wir damals kennengelernt haben, die hier völlig Europa verstreut sind. Die ganze Dublin-2-Kampagne, deren eigenes Thema basiert im Prinzip auf den Erfahrungen, dass die Leute weiter wollten, weitergezogen sind, dass es darum ging, sozusagen hier auch für ihr Bleiberecht zu kämpfen. Wir hatten damals natürlich, wie gesagt, Frontex in den Mittelpunkt gerückt auch und Demonstrationen gemacht, hatten hier diese Schlauchboot-Demonstrationen am Hafen veranstaltet und heute haben es dann auch nochmal geschafft, hier an dieser großen Fähre ein entsprechendes Transparent in dem Slogan, der dann auch in Lesbos, ich glaube, heute an vielen Wänden zu finden ist, Frontex Kills, Frontex sozusagen zu denunzieren. Ja, das sind Frontex Killing Agency, das sind, wie gesagt, die gemeinsamen Demobilder von Leuten, die wir zum Teil auch mit ihnen hier immer noch in Kontakt sind, die es irgendwann geschafft haben, das war schwierig genug oder bleibt extrem schwierig, aus Griechenland weiterzukommen in die europäischen Länder, wo die Leute ja meistens Verwandte oder Bekannte haben, wo sie hin wollten und dann dort in Griechenland festgehalten werden. Im Rahmen des Camps haben wir auch das erste Mal intensive Kontakte Richtung Türkei hinbekommen. Wir waren jetzt letzten Sommer auch in Istanbul, dort war ein europäisches Sozialforum. Es gab dann erste gemeinsame Demonstrationen, unter anderem auch hier vor einem Abschiebeknast, der mitten in der Stadt, mitten in der Chubi-Zone liegt, waren wir dort und hat sich jetzt eigentlich in den letzten Monaten sehr prima entwickelt, dass da sozusagen Kontakte mit einer neuen Gruppe entstanden sind in Istanbul, in Izmir, mit denen wir in guten Kontakt sind und wo jetzt gerade im Dreiländereck Türkei, Griechenland und Bulgarien, also hier in diesem Eck, ist extrem wichtig, dass wir da jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter zusammenarbeiten. Denn hier sind noch zwei gleich große grüne Pfeile. 2009 würde ich sagen, war der große Pfeil in der Tat hier. Die Leute sind auf die Inseln gefahren mit den kleinen Booten. Das war 2010 schon anders da. Und dann sind ganz viele hier über diese Landgrenze, über den Erdfrostfluss, haben sie versucht, sich von der Türkei aus Richtung Griechenland durchzuschlagen. In ziemlich hoher Zahl. Hier ist noch eine Landkarte rund um Ägirne. Ja, das ging ja auch durch die Medien. Nicht zuletzt, weil Frontex sozusagen dann dort auf Anrufung Griechenlands den ersten Rapid-Einsatz, die erste große Operation, Sonderoperation, schnelle Eingreiftruppe, muss man es nennen, hier gefahren ist im Oktober, November letzten Jahres. Das ist dieser Grenzfluss, der sozusagen hier im Dreiländereck ist und der natürlich auch, also nicht vergleichbar wie das Meer, aber doch durchschwommen werden muss und das führt natürlich doch auch immer wieder zu Todesfällen dort an dem Grenzfluss und die nehmen natürlich nicht ab. Das war ja das damals, was auch wir hier an der Oder Neiße festgestellt haben, je mehr dort dieser Fluss kontrolliert wird, desto mehr werden die Leute an gefährlichen Stellen abgedrängt, wo sie versuchen, den Fluss zu überqueren und ertrinken dann. Jedenfalls der Frontex-Einsatz läuft dann hier mit natürlich hochgerüsteten Infrarot und sonst was genau an dieser Stelle. Und vom 25. bis 29. August jetzt wird es ein Watercamp in Bulgarien geben, genau mit dem Ziel, dort in diesem Dreiländereck zumindest die Vernetzung weiter voranzutreiben, dort zu recherchieren, dort aktiv zu sein. Es ist absehbar, dass Frontex auch auf der Seite der Grenze, also nicht nur in Griechenland, sondern auch in Bulgarien, sehr bald aktiv werden wird. Gut, und damit komme ich zu den letzten Pfeilen, zum letzten Bereich hier in Nordafrika, ist natürlich jetzt sehr in den Mittelpunkt gerückt über die Ereignisse der letzten Monate. Ich habe dazu jetzt keine besonderen Bilder, man müsste es oder könnte es ja auch auf Nachfragen noch ein bisschen ausführen, was gelaufen ist mit ihm. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Seit 2004 wurden ja die Sanktionen aufgehoben Und es war eine der ersten Maßnahmen, dass die EU versucht hat, mit Gaddafi einig zu werden in der Frage Migrationskontrolle, Migrationsabwehr. Seit dieser Zeit gibt es Treffen, seit dieser Zeit gibt es gemeinsame Planungen, seit dieser Zeit wurde Gaddafi sozusagen zum Wachhund gemacht, hat sich machen lassen. 2007 ist Frontex dort hingefahren. Sie haben quasi beabsichtigt, ein Working Agreement, das auf eine sozusagen Polizeizusammenarbeit rauslaufen sollte. Es sind schon Millionen geflossen in Ausrüstungsgegenstände, weil klar war, dass die Operation Nautilus, so heißt diese, hieß diese hier, noch 2008 war diese mehr oder weniger wirkungslos, weil die Boote doch weit genug an die Inseln, an Italien rankamen und es eigentlich für möglich war, diese Boote umzudrehen und zur Umkehr zu zwingen. Und Nautilus wurde schon als Misserfolg sogar eingestanden von den Frontex-Verantwortlichen. Und es war die EU, es war Frontex, aber es war natürlich insbesondere Berlusconi, insbesondere Italien, die dann mit speziellen Abmachungen, Verträgen und Freundschaftsverträgen mit Gaddafi ausgehandelt haben und die libyschen Grenzpolizei quasi integriert haben in diese Kontrollmaschinerie. Und dann war es auch so, dass 2009 die Zahlen hier extrem zurückgegangen sind, dass eigentlich kaum noch Boote durchgekommen sind, weil sie eben in diesem vorderen Bereich, genau wie hier unten das Frontex ja auch macht, an der vor der westafrikanischen Küste, ist eben sozusagen der Schlüssel des Erfolgs ist, ganz nah an der Küste die Boote schon abzufangen, das zu verhindern. Und da hat dann Gaddafi mitgemacht, hat sich das bezahlen lassen. Er hat ja dann Unzug gefordert, das hat kurz bevor dann dort auch dort der Aufstand losging, noch für sehr viel Wirbel gesorgt im letzten Jahr 2010. Es ging auch darum, mit Grenztechnologien, die waren schon geliefert oder geplant, hier in der Sahara sozusagen auch zu den Nachbarländern dicht zu machen, das zu überwachen. Also es ging wirklich um ein komplexes System, mit dem Libyen sich teil, also wollte am liebsten Libyen zum Teil der Frontex-Operationen machen, ganz, ganz ausdrücklich. Und nicht anders mit Tunesien, mit Ben Ali, der auch eingebunden war, beides unter der Federführung von Italien, Geld bekommen hat für Abschnittknäste, sehr brav, von wegen Machtunterschieden, sozusagen alle illegale Migration, alle selbstbestimmte Migration kriminalisiert hat. Jetzt wissen wir, dass seit Dezember zunächst in Tunesien, dann in Ägypten und dann auch Libyen, da die Aufstände ausgebrochen sind, der arabische Frühling, hat sozusagen dazu geführt, dass diese Wachhundregime eingeknickt sind, weggeknickt sind. Und es war dann ganz schnell so, dass im Februar hier aus Tunesien dann eine ganze Menge Leute, also eine Menge heißt ein paar tausend Leute, die Gelegenheit genutzt haben, dass die Kontrollen, dass es keine Kontrollen mehr gab und dann hier Richtung Lampedusa, Richtung Italien gefahren sind. Ihr habt das ja auch verfolgt jetzt in den letzten Wochen, welche Bedrohungsszenarien daran aufgemacht worden sind, wie es welche Rückwirkungen es hatte, hier auf den ganzen Schengen-Geschichten nach Italien ein paar tausend Leuten vorübergehende Papiere gegeben hat, Grenzen wieder zu schließen, hier zu Frankreich, bis nach Deutschland, die Drohung, Schengen außer Kraft zu setzen und und. Italien, und das will ich auch mal so sagen, wie gesagt, hat hier jetzt auch wieder die Federführung bei der Operation Hermes, so heißt die, die jetzt hier sozusagen, also wurde Frontex sofort wieder in Stellung gebracht, um das, was jetzt hier an Wachhunden erstmal weggefahren ist, zu kompensieren. Sie bleiben aber in dem Problem, dass sie hier direkt vor den Inseln eigentlich Leute mehr abhalten können. Retten wollen sie es natürlich auch nicht. Das führt im Moment auch dazu, dass dort in den letzten Wochen 1500 bis 2000 Menschen ertrunken sind, weil sie in ganz überfüllten Booten hier rüberkommen, nochmal total angefeuert durch die Situation jetzt in den Bürgerkriegen in Libyen. Ich habe jetzt, weil wir unlängst, ich bin am Sonntag zugekommen aus Tunis, mit einer kleineren Gruppe in Tunesien waren, ausdrücklich dazu, eine Erkundungsreise, eine Recherchereise, eine Kontaktreise zu machen. Ich will jetzt hier nichts zu Tunis und zu allgemeinen Situationen erzählen, da waren ja wirklich mehr Leute mit, die haben ja nächste Woche die Veranstaltung, auch der Bernd Kasparek kommt demnächst nochmal, um dazu auch was zu erzählen im Rahmen der Veranstaltungsreihe. Deswegen werde ich mich konzentrieren auf den Süden Tunesiens, sozusagen in der Grenze zu Libyen, wo die hier jetzt Tausende von subsaharischen Flüchtlingen, Migranten feststecken. Also diejenigen, die eben von Gaddafi, von Gaddafi-Regime festgehalten wurden über Jahre, das lief ja auch mit Haftzentren, mit Zurückbringen in die Wüste ab, also ganz schauderlich, aber es gab natürlich auch Tausende von afrikanischen Leuten, die dort versucht haben, ein besseres Einkommen zu erwirtschaften, die dort gearbeitet haben. Die alle waren ja jetzt im Bürgerkrieg ganz schnell zwischen die Fronten geraten und eben neben den ganzen libyschen Flüchtlingen sind eben auch Tausende von schwarzafrikanischen, subsaharischen Flüchtlingen Richtung Tunesien abgehauen bzw. vertrieben worden. Und das ist das UNHCR-Lager, Shusha heißt es. Es ging jetzt auch, geht jetzt langsam durch die Medien, weil dort genau in den Tagen, als wir da waren, extreme Vorfälle passiert sind. Also in diesem Lager, UNHCR verwaltet, wo die Leute wirklich im Sand leben, da ist ein ständiger Sandsturm, es sind wirklich unerträgliche, es müssen ähnliche Bedingungen. Die Menschen stehen hier fürs Essen an, der UNHCR hat ja eine bestimmte Aufgabe, Mandat, sagen sie, Flüchtlinge natürlich dann auch anzuhören, ihnen den Flüchtlingsstatus zu geben und dann eigentlich zu gucken, ob sie die Leute resettlen, heißt das, ansiedeln können irgendwie. Dazu brauchen sie aber Aufnahmebereitschaft der Zielländer oder der westlichen Länder, der USA, Europa, Australien, die auch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir hatten hier mit dem Chef des Lagers reden können, ein relativ netter, smarter, syrischer UNHCR-Mensch, der wirklich verzweifelt versucht hat, Plätze zu gewinnen. Es geht um 6.000 Leute. Das ist natürlich eine ganze Menge. Dieses Lager ist riesig groß. Da trotzdem, die Zahlen sind lächerlich, wenn man weiß, wie viele zigtausende Leute die tunesischen hier Bewohnerinnen in den Orten schon aufgenommen haben. Ist es lächerlich gewesen und es wäre überhaupt kein Problem gewesen, die jetzt über Djerba auszufliegen, aber es gab die Verweigerung, es gibt die Verweigerung, deswegen stecken eigentlich dort in der Wüste Tausende von subsaharischen Flüchtlingen fest. Es ist so gewesen, dass diejenigen, die zurück konnten oder zurück wollten in ihre Herkunftsländer, da wurden die Flüge organisiert, da wurde natürlich Geld gegeben, auch von der EU, um die Leute, die vielleicht doch noch überlegen, sich in Europa zu segeln, möglichst schnell weg sind von der Bildfläche, hat IOM vor allem organisiert, diese ganzen Flüge. Aber dort, die verbliebenen Tausenden sind halt eben, die nicht können oder nicht wollen, aus den ganzen Bürgerkriegsländern, eben auch wie Somalia, wie Sudan, wie Äthiopien, Eritrea, aber auch ganz viele Leute aus Ländern, wo die Situation extrem schwierig ist. Nigeria, auch aus Mali, die dort alle festhängen. Wir haben versucht, die Leute zu interviewen, und es kam jetzt in den letzten Tagen dort zu einem Feuer. Das ist ein improvisiertes Wüstenlager, kann man sagen. Es sind Zelte abgebrannt, es sind wieder 4 Menschen ums Leben gekommen. Und daraufhin gab es hier Proteste. Das Einzige, wie sich die Leute überhaupt äußern können an diesem Ort, ist, dass sie die Straße, die zentrale Straße blockieren und protestieren und sagen, wir wollen hier weg. Und daran ist dann aber die Situation extrem eskaliert. Ich würde jetzt gerne noch so einen kleinen Film zeigen zum Abschluss, der jetzt auch schon durchs Netz ging. Also es war da die Situation, als unsere Delegation quasi eigentlich abgereist ist, dass es dort diese Proteste gab und kurz danach war es mal so, dass das Militär dann auch reingeschossen hat, beziehungsweise aus dem Nachbarort sich ein Mob von 200-300 Leuten zusammengerottet hat und dieses Lager überfallen hat. Die Situation ist also hochkritisch dort, alles vor dem Hintergrund, das ist natürlich Absicht war, kalkuliert war, dass die Leute dort weiter festsitzen sollen. Guck mal, ob ich das jetzt hier hinkriege. Technisch. Und das den kurz in 2-3 Minuten nur ablaufen, das sind sozusagen die Bilder von der Handykamera, wo das Feuer gefilmt worden ist von den Flüchtlingen. Das haben sie uns dann, das Material haben sie uns überlassen. Und das dokumentiert haben. Also ist ja nicht klar, ob das ein Unfall war oder wie das passiert ist. Jedenfalls sind da diese ganzen Zelte abgebrannt, jetzt sehen Sie auch selber gleich alles in Englisch. Hoffentlich. Ja. der Ton ist nicht an. Das muss man sagen.
All the refugees in the camp were all thrown into devastation. We're trying to see how we can help to save the situation. But if I can still bring myself back to recall, the UN has promised and guaranteed all the refugees in the camp safe security.
So as we Nigeria now, we're thinking maybe we should have to let, but we're not secure. So it's better for us to die in Libya. We cannot stay any longer.
Raus, wo mehr Leute erschlagen wurden. Und ja, es war im Prinzip ein bisschen Zufall, dass wir jetzt dort waren, gerade um das dokumentieren konnten und ja, als Voices of Shusha, also den Leuten eine Stimme geben konnten. Das ist sogar jetzt ein bisschen die Tagesthemen geraten, das geht gerade durch die Medien immerhin. Und unser Versuch, unser Bemühen ist das natürlich, zu gucken, wer macht mit, Druck aufzubauen, dass hier die Leute nach Europa kommen können. Es sieht so aus, dass wir zusammen mit ProAsyl, mit Medico International, mit Borderline Europe, Afrika Europe, Interact und Welcome to Europe, also mit 5 Netzwerkorganisationen, nächste Woche einen Aufruf rausgeben werden. Wir werden auch nochmal einen weiteren Film machen, weil wir eine ganze Menge Interviewmaterial mitgebracht haben. Und es geht einfach darum, jetzt ja, Druck zu machen, dass Leute raus können. Das war ja ProAsyl Medico, hatten schon einen Aufruf lanciert, als die Leute sagen, schon in Libyen feststeckten, mit dem Stichwort Fluchtwege öffnen. Wir hatten von unserem Netzwerk aus diesen Aufruf Freiheit statt Frontex in dieser Phase ja, in die Diskussion geworfen, sozusagen. Da hat er auch eine ganze Menge Aufmerksamkeit gefunden. Das war der Versuch, sozusagen auf die arabische Revolution einzugehen und sozusagen welche Chance eigentlich darin besteht und hier dieses Grenzregime zu denunzieren. das haben wir gerade jetzt auch letztes Wochenende noch gemacht, dieses Transparent hatten wir mal mitgenommen, werden wir jetzt auch noch das einsetzen. Und als Schlussbild habe ich hier noch eins von dem Karawane-Festival in Jena letztes Jahr, also Frontexplode, die Feiershow. Ja, ich denke, wir können da ja noch ein bisschen rein diskutieren, was vor allem da auch aktuell zu machen wäre oder wie das verbreitet werden kann, diese Informationen, wie man da aktiv werden kann. Wir denken, es wäre total wichtig, exemplarisch jetzt an diesem Fall der Voices of Shusha, der Leute in Shusha irgendwie klar zu machen, was da passiert. Es ist jetzt technisch auch so, man könnte da vor ein paar Wochen noch drüber streiten, wie ist es möglich, Flüchtlinge aus Libyen zu evakuieren. Es wäre jetzt technisch nichts mehr zu tun, außer mit Flugzeugen nach Djerba zu fliegen oder mit Fähren die Leute abzuholen und die Sicherheit sozusagen in Europa zu bringen. Und ich denke, die Diskussion müssten wir verstärkt dahin zu bekommen, um dieses brutale Grenzregime zu denunzieren. Ich weiß nicht, wer den neuen Spiegel in den Fingern hat. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Es ist ein grausames Dokument, aber man muss es lesen. Logbuch des Todes, das die Situation beschreibt, nochmal wie ein Boot dort über Tage, zwei Wochen im Meer verlassen sozusagen vor sich hin, taumelt. Es kommen mehrfach Boote vorbei, Militärs vorbei, die man kann nicht das Wasser runterlassen, wir wegfliegen und wie nach und nach die Leute verdursten und ersaufen. Es ist schon unglaublich, was da läuft und irgendwie, also muss es uns gelingen, das eben jetzt nochmal verstärkt zu skandalisieren angesichts der aktuellen Situation. Soweit erstmal.
Die Stimmung ist, ob wir erst eine kurze Rauchpause machen wollen oder die lange Diskussion einsteigen.
Ja auch ziemlich suchen mussten, das Frontex-Büro zu finden und eigentlich ganz klar, nicht klar, wie ist das halt eigentlich organisiert, gab es nachher so ein bisschen die These, naja, das ist eigentlich eine, kann man das ausmachen? Das ist eigentlich eine spanische Operation unter der Frontex-Fahne. Also es ist schon faktisch nach wie vor so, dass bei Poseidon, das war das in Griechenland, die griechische Küstenwache das Sagen hat, das ist bei Hera und auch von der marokkanischen Küste so, da sind es die Spanier, die das absolute Sagen haben, was die Operation anbelangt. Und das ist jetzt hier, was Hermes anbelangt, also vor der nordafrikanischen Küste, ist es Italien, die dort das Kommando haben, die sagen, was passiert. Und Frontex ist sozusagen begleitend, ergänzend, koordinierend, aktiv. Ich glaube, das muss man so sagen, um einen falschen Eindruck zu erwecken. Andererseits würde ich aber damit bleiben, dass Frontex in dieser Koordinierungsfunktion, in der Auswertungsfunktion, in der Moderationsfunktion enorm wichtig ist. Sie evaluieren das, wie gesagt, sie machen dann auch vielleicht Interviews mit den Leuten, versuchen die Wege herauszubekommen. Also sie arbeiten auch in der Second Line, wie sie das dann nennen, ja, also nicht in der Frontline, sondern auch in der zweiten Linie, um Sachen zu recherchieren. Und ich würde sagen, es gibt gute Gründe, trotzdem, also Frontex da eine Hauptverantwortung zu nehmen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass die nationalen Grenzpolizeien da im Prinzip auch eine Hauptverantwortung tragen und auch sozusagen die, das Kommando in der Hand haben.
Ich habe noch eine Frage. Wir haben uns zu spät gekommen, aber kannst du irgendwie was dazu sagen, wie viel Geld dafür eigentlich investiert wird? von Frontex oder wie viel Geld da fließt und was dazu?
Ja, der Etat ist in den letzten 5-6 Jahren, ich weiß nicht, jedes Jahr irgendwie um x Millionen gesteigert worden. Ich glaube, er hat jetzt so um die 100 oder 110 Millionen, die da jedes Jahr ausgeplündert werden. Wie gesagt, die haben ja keine eigenen Materialien bisher. Sie überlegen, ich hatte die Rolle von Frontex bei dem Charter auch schon genannt, da überlegen sie in der Tat, ob sie sich ein eigenes Flugzeug kaufen, um diese Sammelabschiebung für die Flugleben zu organisieren. Und ich denke, es läuft auch darauf raus, dass sie sich anderes Material schickt, um so Sachen zulegen. Es ist jedenfalls nach wie vor der Drive, Frontex immer weiter zu stärken, technisch, also mit Ausrüstung, personell weiter aufzurüsten und vor allem mit ihren also mit dem, was Frontex alles machen kann, was sie alles verhandeln können, auf welchen Ebenen sie sozusagen aktiv werden können. Das betraf zum Beispiel da mit Gaddafi oder mit dem libyschen Regime, eigene Verträge aushandeln zu können, Polizeiabkommen abschließen zu können und sich da reinzuwirken. So. Und da sind sie federführend und werden entsprechend also mit Geld zugedeckt, das kann man glaube ich so sagen.
Das bezahlt irgendwie die EU, oder?
Ja, das läuft über die EU-Finanzierung. Das ist eigentlich auch die Möglichkeit, wo es eine Kontrolle gäbe, weil sie ja eine eigenständige Agentur sind und auch ganz viel in der Grauzone läuft und unklar bleibt und sie sich dann immer wieder, wenn es gibt, die genau diesen nationalen Verantwortlichkeiten verstecken, ja, als was schlecht lief, waren dann die Italiener, die Griechen oder die Spanier. Und ja, aber jedenfalls werden ihre Möglichkeiten immer mehr ausgeweitet.
Und was hat, also was für Rechte hat Frontex bei den Umkehren der Schiffe? Also natürlich, sie versuchen dann die Schiffe wieder umzukehren und wieder zurückzufahren, aber wie weit kann Frontex wirken, um sie wieder umzukehren? Können ja natürlich da etwas sagen und einfach weiterkämpfen nach vorne.
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz strittiger Punkt und da gibt es jetzt auch tausendfach Diskussionen um das Seerecht. Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Wo kann was gemacht werden? Wo beginnen die Flüchtlingsrechte? Wo beginnt die Europäische Menschenrechtskonvention? Wer muss ja was halten? Okay, Frontex ist natürlich auch nicht dumm und sie sind, nachdem ihr Image doch zunehmend gelitten hat, auch darüber dazu übergegangen, jetzt Menschenrechtstraining gehört jetzt sozusagen natürlich zur Ausbildung ihrer Grenzer dazu. Ja. Die Frage, woran sie sich dann halten im Einzelfall, ist natürlich offen. Wenn es ihnen irgendwie möglich ist, die Leute zur Umkehr zu zwingen, ist unser Eindruck, oder sind irgendwie die Informationen gesammelt worden, schrecken sie auch nicht zurück. Also auch wenn Frontex-Leute dabei sind oder auch federführend dabei sind, sprich, das kann dazu führen, den Leuten in den Boden das Trinkwasser wegzunehmen oder den Sprit wegzunehmen, sie einfach zu bedrängen. Auch, wie gesagt, die Begriffe, wir hatten mal versucht, so einen Frontex-Verantwortlichen bei der Veranstaltung doch mal erklären zu lassen, was diverting, also umdrehen, was heißt interception, weil sie reden in ihren Statistiken, wir haben 1900 Leute bei Poseidon intercepted, unterbrochen, zurückgeschickt. Was heißt das denn da konkret? Und dazu sagen sie natürlich dann nichts. Das sind dann einfach Zahlen mehr, weil sie einerseits natürlich sagen wollen, wie wichtig und wie effektiv sie sind, andererseits wissen sie, dass sie auch juristisch eigentlich auf Glatteis bewegen und es eigentlich unrechtmäßig ist, weil die Leute ja ein Recht haben. Also ich meine, dieses illegale Pushback, die illegale Bewegung, die ich hier für die Ukraine vorhin thematisiert hatte, also von den slowakischen und den ungarischen Grenzbeamten in der Ukraine, wo sie am extremsten gelaufen sind seit Jahren, ist ja Mittelmeer allerdings von Italien aus. Ja? Berlusconi hat ja diese Gruppenabschiebung gemacht, ohne den Menschen irgendwie Recht zu geben, Asylantrag zu stellen, komplett illegal, alle haben geschwiegen, ganz Europa hat geschwiegen, Frontex hat natürlich auch geschwiegen. Und das ist genau dieses juristische Glatteis, dieses Feld, wo auch Verfahren laufen vor dem Europäischen Gerichtshof. Also für Betroffene, die damals nach Libyen abgeschoben worden sind und wo man sie eigentlich auch ziemlich packen kann oder ihnen ziemlich, also sie ziemlich in die Defensive bringen kann. Ja. Aber trotzdem praktizieren das, wenn da keine Zeugen da sind. So. Oder eben dieses ignorieren, also die Leute nicht sehen. Es wird nicht mehr Leute irgendwie aktiv gerettet, sondern man fährt vorbei und winkt, macht ein Foto, lässt im besten Fall noch einen Kanister runter und kümmert sich nicht drum. Das ist, ich weiß nicht, wie man sowas juristisch nennt, in der Lastenhilfeleistung, das klingt ja banalisierend mit Todesfolgen. Also wie gesagt, dieser Spiegelbericht, ich kann ihn wirklich, also das Logbuch des Todes, der jetzt im neuen Spiegel ist, kann ich wirklich anempfehlen, dieses Drama nur durchzulesen, und das ist wohl gang und gäbe, weil wir haben auch in Shusha Leute interviewt, die dasselbe erlebt haben, also die auch Überlebende waren von solchen Booten, und das auch berichtet haben, dass da Schiffe vorbeikommen. Eigentlich ist die Region total kontrolliert, die sind ja mit aller Technik dort, also mit Frontex ist ja von den Drohnen, ja, die sie da rüberfliegen lassen, bis zur Biometrie. Die sind nicht auf allen Ebenen, also mit Fingerabdrucksystemen und biometrischen Systemen, sind die auf allen Ebenen der Kontrolle Hightech. Es kann niemand erzählen, dass sie das nicht mitkriegen würden, sondern dass es sie zieht im Sinne der Abschreckung.
Und geht es ein Flüchtling auf dem Weg der Flucht schon als Flüchtling? Oder geht er noch als Einwohner sein?
Sind. Auf dem Boot sind es illegale Migranten. Also, da, das Zitat immer außen von den Leitlinien, von dem Chef, da ist, also, das sind da oben wieder Sätze, die ganz klar machen, sie können da nicht, wollen da nicht, können da nicht unterscheiden, aber genau das ist eigentlich illegales Fußschrecken. Es ist eigentlich Refoulement, es ist eigentlich Rückschiebung, ohne den Menschen die Chance zu geben, dass sie etwas zu stellen.
Das ist fantastisch juristisch, das ist, das ist eine private Gesellschaft, das ist irgendwie eine staatliche, das ist eine staatliche Institution, die letztendlich so als Organisationsform.
Also sie nennt sich ja Europäische Grenzschutzagentur, und sie haben auch bisweilen immer versucht, sich sozusagen, als sie da so ein bisschen die Schusslinie kamen, die ersten Male, sich eigentlich so als Dienstleistungs-Service-Agentur zu neutralisieren. Also sie führen ja nur was aus, im Auftrag und. Wie gesagt, dann haben sie versucht, oder machen sie halt neuerdings Menschenrechtstrainingskurse für ihre Beamten. Aber es ist schon ein eigener sozusagen Apparat, der eigentlich nur über die Finanzierung in gewisser Weise rechenschaftspflichtig sind. Ich weiß nicht, ob wer weiß, müsste mir eben die ganzen Feinheiten, könnt ihr aber auch den nächsten Bernd Kasparik fragen, also die Forscherfraktion, sage ich mal, ist da glaube ich ein bisschen informiert er nochmal, um das genauer auseinanderzunehmen. Also es sind erstmal auch nur relativ wenig Leute, die in Warschau in der Zentrale sitzen. Ja, es sind dann eher die Leute, wie es hier bei Hermes sind, glaube ich, 20 Experten und 50, 60 andere Leute. In Griechenland sind 200 Leute eingesetzt, die dann quasi ergänzend aktiv sind und dann diesen Auftrag haben, da zu koordinieren und die Sache zu verstärken. Also es gibt hier von 9. Februar, das noch kurz zu ergänzen, das Zitat von Ika Leitin, also ist der Chef von Frontex. 9. Februar 2009, wenn wir etwa in internationalen Gewässern oder im Hoheitsgebiet von Drittstaaten patrouillieren, dann können Einwanderer dort kein Asyl beantragen. Das wird allerdings immer wieder als Verletzung der Menschenrechte ausgelegt. Das ist es in der Tat. Also ich glaube, das ist für sie nach wie vor ein Problem, und wo sie auch Angst haben, dass sie da Angriffsflächen bieten, wenn da Sachen nachzuweisen sind. So, immerhin das, glaube ich, ist in den letzten Jahren einfach gelungen, dass Frontex ein Begriff geworden ist, dass sie zumindest in Deutschland, würde ich sagen, auch eher als die Bad Guys, als die, ja, als die Schlechter, als die, die sozusagen für die Toten verantwortlich sind, doch angesehen werden. Gut, wir machen diese Kampagne 3-4 Jahre, ich glaube, dass seit vorletzten Sonntag, dass ein paar Millionen mehr Leute vielleicht wissen, seit dem Tatort, dass es eine Schweinebande ist, aber das ist ja auch gut so.
Hier wäre man nicht der Adressat von Klagen, wenn es sowas nicht gäbe. Die Nichtverweigerung nicht mit, oder?
Doch, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist schon ein Adressat. Allerdings, ja, was da gerade verhandelt wird, geht Italien. Also der Betroffene, der nach Libyen abgeschoben worden ist, ohne dass er jemals einen Asylantrag stellen konnte und seine Fluchtgründe überprüft wurden, wird Italien. Also Frontex, wie gesagt, Frontex hier immer zieht sich dann, wenn irgendwas passiert, wieder zurück. Ja, das Kommando hat ja hier Italien in dem Fall. Aber das sind Verfahren anhängig. Das war sehr schwierig, weil die Leute natürlich dann dort erstmal in der Haft verschwinden oder weiter abgeschoben werden. Aber es ist jetzt, glaube ich, 20 Leute, die durch den italienischen Anwalt vertreten werden. Und dieses Verfahren ist nach wie vor anhängig und kann eigentlich fast auch hoffen, dass da was rauskommt. Es war jetzt in den letzten Monaten so, dass eigentlich aus Straßburg eine ganze Reihe Urteile gekommen sind, die doch ein bisschen Dämpfer waren, wie es immer brutalere
Auswirkungen hatten.
Bitte?
Die Personen hatten vorher italienisches Territorium.
Ja, oder im Seegebiet, genau.
Ja. Das ist für mich die Frage, gibt es da überhaupt eine Antisatmöglichkeit? Also im Fall auf offenen Gewässern. Da ist es ja aus meiner Sicht nicht
Also ich kann dir jetzt die ganzen juristischen Details auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du mehr weißt.
Ich glaube, es ist dann nur das Kommando, also das Kommando auf dem Schiff, wo sozusagen recherchiert nach dem Land auf dem Schiff gestellt wird und dann das Kommando zu sozusagen einleiten kann. Ich glaube, in Griechenland gibt es gerade auch wieder Überlegungen, weil die Rebel einsetzen, ja. Der klar ist, Rat und der Rest Griechenland. Also man da halt schon in den Würmern trotzdem scheinbar immer wieder irgendwelche Dinge. Ja, also da ist Seerecht. Ich wollte nochmal vorhin was sagen zu dem Rechtsstaat. Und ich glaube, europäische Rechtsgelehrten streiten sich in der Tat immer noch drum über diesen Rechtsstatus der Agenturen. Weil die Agenturen in der Konstruktion von Europa nicht wirklich bis zum Ende sozusagen Rechtsstaat haben. Also jetzt hängen da auch irgendwie ganz komische drin. Und Sonja Buckel und andere internationale Rechtlerinnen versuchen da irgendwie auch was dran zu drehen. Auch da scheint
man. Und das für Frontex zum Beispiel ist das geklärt, also da steht auch in der Verordnung, wo die Lagerwerbung sozusagen eingerichtet wurde, ist im Grunde verankert, dass sie jetzt Missionigkeit hat.
Ja.
Und anderes Problematik, das ist sozusagen Theorie, ne? Ja, aber was natürlich dann in dem Fall, den du geschildert hast, wenn dann auch vorher sich irgendwas passiert, dann zieht sich Frontex natürlich raus. Ne? Das ist dann eben, das finde ich auch das Schwierige daran, dass eben grundsätzlich handelt immer noch in Mitgliedstaaten und Frontex koordiniert nur. Insofern hast du halt im Grunde nie den Fall, dass sie sagen können, sie haben gehandelt und deswegen sind sie auch nicht adressat, dass das können sie verklagt werden.
Ich habe jetzt halt sich gerade. Ja.
Die juristischen Wege in einen her. Ich finde es ja gut, wenn dagegen geklagt wird und sogar herausgefunden wird, ob es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Wir wissen alle, wie auf europäischer Ebene, dass da Jahre vergehen, wo der Auslandsfall in der Regel gar nicht mehr verspult ist. Wenn dann für andere Fälle geht, ist auch die Frage. Die ganz aktuellen Fragen sind natürlich, wie auf politischer Ebene hier ein Druck gemacht werden kann gegen diese Politik von Frontex. Und diese also Bilder, Material und die Berichte und was ihr mitgekriegt habt, das ist ja toll, dass das Licht der Öffentlichkeit jetzt hier auch ein bisschen erreicht. Aber wie kann das den politischen Druck umgesetzt werden? Das ist ja eine Frage nicht nur an dich, sondern an uns alle. Wir versuchen wieder einen Aktionstag für Bewegungsfreiheit in um 17 zu machen. Ich befürchte, dass das allein wird nicht reichen. Wir müssen da wirklich, glaube ich, koordinieren, was wird, was für gute Überlegungen gibt. Womöglich auch mit spektakulären Geschichten oder mit Fahrradabholen keiner machen. Ich glaube, wir müssen da auch der Fantasie noch mal ein bisschen freien Lauf lassen und bitten, wie es möglich ist, in dieser Situation Druck aufzubauen. Wenn die Sachen, die jetzt bekannt sind, dass ein Lager zu schaffen, nicht reagiert wird, dann haben wir für die nächste Zeit auch ziemlich verspielt.
Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren eben angefangen, wir hatten ja früher diese Kampagne gegen IOM, das war der Hauptakteur sozusagen, der ganz klar Migrationsverdienst und dann natürlich durch, hat es durch Frontex nochmal einen riesen Push bekommen und hatten dann also zum einen versucht, diskursiv da was gegensetzen, überhaupt erstmal ja, zu erklären, was es da geht, was da läuft. Es ist wirklich so, dass in ganz breiten europäischen Ländern das kaum bekannt ist, gibt es kaum Diskussionen darüber, also in Polen, wo das Hauptquartier ist, in Spanien nicht, wo sie eigentlich auch mit aktiv waren, wesentlich weniger, also das ist in Deutschland, würde ich sagen, sogar relativ bekannt und auch in dem Sinne bekannt, dass ihr Image das nicht das Beste ist, würde ich sagen, dass das einigermaßen gelungen ist, sozusagen diskursiv sozusagen gegen sie vorzugehen über mir. Und wir hatten deswegen auch entschieden, diesen erstmal plakativ platten Überschrift jetzt zu nehmen im Zusammenhang mit der mit der nordafrikanischen Situation, also Freiheit statt Frontex, keine Demokratie ohne globale Bewegungsfreiheit zu machen, der auch für uns überraschend doch sehr, sehr breite Wellen geschlagen hat, jetzt über eine enge Szene hinaus jedenfalls Beachtung gefunden hat. Und das andere war, dass wir jetzt seit mehreren Jahren überlegt haben, wo können wir sie auch unmittelbar stören oder treffen, symbolisch treffen. Deswegen waren wir zum Beispiel in Hamburg ja auch von der Bundesgrenzschutzkaserne, also Bundespolizei heute, Kaserne, die also wo dann so Ausbildungskurse stattfinden. Sie sind natürlich ganz, ganz schwer zu fassen, ja, weil sie aus dem Hintergrund eher wirken. Ja. Und der Versuch jetzt mit Lesbos war ja auch 2009 dorthin zu gehen, wo sie wirklich operieren. Und wir müssen aber einräumen, dass es nicht möglich war. Ich meine, da fährt dann ein großes Schiff rum und steht irgendwie so ein Flugzeug auf dem Flughafen und es sind irgendwie 10, 15 von den Frontex-Beamten da unterwegs, aber die sozusagen jetzt also irgendwie auch nicht greifen, stören zu können, das ist natürlich extrem schwierig mit dem großen Boot. Die haben, als wir diese Aktion angekündigt haben, einfach ihr Boot außerhalb des Hafens geankert und von daher blieb das natürlich hochsymbolisch. Die Qualität von Lesbos war, wie gesagt, eine andere in dem das Zusammentreffen und Zusammenkommen, das Merging sozusagen zwischen Aktivistinnen und den Betroffenen unglaubliche Qualität angenommen hat. Aber es ist eigentlich nicht gelungen, die wirklich zu greifen. Dasselbe auch ist in Westafrika, weil ja auch die Überlegung, können wir sie dort identifizieren, ist irgendwie möglich, die auch zu stören. Also das ist hochsymbolisch. Diskursiv ist. Das andere ist die allgemeine Situation im Moment, irgendwie zu nutzen, sie weiter in die Defensive zu bringen, wie gesagt, ihr Image weiter anzukratzen, so, ich denke, das wäre schon wichtig. Das andere ist, dass wir eigentlich, jetzt gerade bei Welcome to Europe, ja zweispurig fahren oder sozusagen aktiv sind. Das eine ist eben auf der Kampagnenebene gegen diesen Inbegriff des Migrationsregimes Frontex eben ja, zumindest zu publizieren oder auch einzelne symbolische Aktionen zu machen. Das andere aber, wenn ihr euch Welcome to Europe mal auf den Webseiten anguckt, gibt es ja die eine, die aus Lesbos entstanden ist und die dann aktivistisch ist. Es gibt aber auch eine zweite Webseite, das ist ein Webguide. Also der Versuch, in vier Sprachen sozusagen ganz europäisch die ganzen Gruppen, Unterstützungsgruppen, die Anlaufstellen, die medizinischen Beratungsstellen, die es durch Europa gibt, die sozusagen auch für Flüchtlinge, für Migranten, für Betroffene zugänglich zu machen, zu gucken, wie können wir ein Netz, ein Fluchthilfenetz, muss man ja sagen, irgendwie aufbauen hier und gegen diesen Apparat, also strukturell, nicht auf der Kampagnenebene, sondern strukturell dem was entgegenzusetzen. Ich meine, angesichts der aktuellen Situation denke ich auch, es werden nochmal ganz andere, auch direkte Aktionen, also jetzt mit Kappa Namur, die jetzt sozusagen da in Richtung wäre es sensationell und gut und wichtig. Ja? Nur wer hat die Kraft oder den Schwung, das sozusagen jetzt aufzubauen? Aber also ich gebe dir recht, da müsste man, ich weiß nicht, ob es an der Fantasie liegt oder es mir eigentlich überlegen, ob man da nochmal angemessen eigentlich auch reagieren kann. Ich meine, die Tunesien-Reise jetzt auch von euch, auch von uns, war ja natürlich überhaupt erstmal zu sondieren, was ist da möglich mit Leuten vor Ort? Kann man denn irgendwie eine Kampagne gegen das Visumsregime jetzt auch für die Tunesierinnen, ja, die ja auch nach Italien gegangen sind, kann man da was zusammen entwickeln? Aber also die Idee oder den Vorschlag oder den Schwung, finde ich, gibt es da bisher nicht. Ich würde schon sagen, auf einer gewissen Ebene der Kampagne ist der diskursiv eine ganze Menge gelaufen schon, und das ist schon beachtlich. Auf der strukturellen Ebene würde ich sagen, nach 15 Jahren No-Border-Netzwerk, so fragil das ist, so das ist halt einfach ein Netzwerk, wie man es auch kennt, mit Auf und Abs und dass Strukturen aufblühen und eine Mobilisierung haben und dann wieder zerfahren, ist, glaube ich, heute mehr denn je üblich, in dem Sinne, dass es wirklich verbindliche Strukturen gibt, quer durch Europa es Gruppen gibt, die da verbindlich zu arbeiten, Selbstorganisierungsprozesse in jedem Land gibt, also durch die Sofapie-Geschichten angezettelt, dass ich schon sagen würde, also auch strukturell hat sich da einiges getan, was schon in jedem Fall eine andere Basis darstellt, als es noch vor 10 oder 15 Jahren.
Ich finde auch, das ist vielleicht konkret, wenn ich jetzt sage, was können wir auch tun hier. Zum Beispiel, wenn ich auch so betrachte jetzt die ganze, auch sage ich, die gesellschaftliche, europäische Gesellschaft. Erstmal die ganze nordafrikanische Worte überhaupt nicht wahrgenommen. Nur Solidarität war. Ich frage, ich stelle, was können wir hier machen? Das ist die Frage an viele Berufe. Das ist auch, wenn die auf die Straße gehen, auch genau diese Geschichte auf eigene Kämpfe verstehen. Das ist, ich glaube, das ist nicht jetzt Aufgabe von der Antirassisten. Wir sind keine Spezialisten von der antirassischen Kämpfe. Das finde ich auch eine Frage, die geht auch an viele Leute jetzt vor eine radikale gesellschaftliche Änderung. Hier versuchen etwas zu machen, das ist genau auf eigene Kämpfe zu verstehen. Sonst denke ich, es ist zu weit, jetzt für mich sage ich, okay, jetzt an dem Mittelmeer, Schiffe und so, es ist, oder mit dem auch die Aktivistinnen dort auch, natürlich ist es gut, aber die Frage ist es wirklich, stelle ich auch in diesem europäischen Raum oder in Bundesrepublik. Das ist nochmal vielleicht die Gruppe mit sich selber auseinandersetzen, auch mit diesem Thema, wo die kaum weniger besonders auf nordafrikanische Gruppe ist, echt weniger so.
Ganz konkret, ich würde gleich nochmal darauf sprechen, ganz konkret im Moment überlegen wir, wie gesagt, wie kann wir an dem Beispiel Shusha, also exemplarisch sozusagen, können wir da einfach nochmal einerseits das Ganze identifizieren, Druck machen. Ich weiß nicht, ob nicht die Save Me-Kampagne was sagt, also Rette mich-Kampagne, der Begriff hat ja schon den Katalysmus in sich, es gibt sehr viel Kritik innerhalb der antirassistischen Bewegung an dem Begriff, weil oder an der Kampagne, weil sie sozusagen die Idee war, es gibt vom UNHCR Tausende von, die jetzt dort auch in Nordafrika, ja, die eigentlich als Flüchtlingsstatus bekommen haben, die aber nicht wegkommen, weil es keine Plätze gibt, weil die Aufnahmestaaten nicht bereit sind, Leute zu, also keine Slots, keine Resettlement-Slots bereitzustellen, so heißt das technokratisch. Das Problem ist nämlich, dass der UNHCR auch ein relativ enges Vorstellung hat, was sind eigentlich Flüchtlinge und dass dann klar in dem Lager jetzt geht es um Somalier, Sudanesen, um Äthiopier, aber die Leute, die aus Nigeria kommen, aus Ghana kommen, aus Mali kommen, das sind dann schon tendenziell die Wirtschaftsflüchtlinge, ja, für die sich nichts interessiert und das ist natürlich diese Selektion, die da läuft, mit dem UNHCR-Flüchtlingsbegriff, was ist, was wir ablehnen und von daher auch die Kritik gab natürlich daran, eine Kampagne zu machen, die sozusagen an dem UNHCR orientiert. Gleichwohl gibt es diese Gruppen und es gibt in eine ganze Menge Städten mittlerweile auch Entscheidungen auf Kommunalebene, eigentlich Flüchtlinge aufzunehmen. Weil die Zahlen sind ja hier absolut in den Keller gesunken. Es gibt diese Entscheidungen und die Frage ist gerade, ob man da dann trotzdem auch nachstockert. Also zum einen würde ich verteidigen nochmal sagen, dass natürlich auch viele kirchliche Gruppen oder andere Gruppen da beteiligt sind, wo erstmal den Moment der Empathie, also überhaupt sich mit der ganzen Sache zu beschäftigen und irgendwie die Solidarität entwickeln zu wollen, auch wenn sie paternalistisch ist, mehr oder weniger finde ich erstmal gut oder erlebe ich jedenfalls auch lokal irgendwie wichtig, dass es auch verschiedene Gruppen gibt, die da was machen. Und das ist gerade überlegen, kann man gar nicht nur als Segen, sondern überhaupt als Gruppen sagen, Druck machen, hier jetzt Flüchtlinge aufnehmen in dieser ganzen Situation und das exemplarisch, also hier irgendwie eine kleine Welle diesbezüglich auch der Öffentlichkeit zumindest zu schaffen, Druck zu schaffen. Das, was du jetzt auch mal ist ja sehr, sehr grundsätzlich. Wir werden jetzt in eurer Veranstaltung wahrscheinlich da nächste Woche auch berichten, dass es dann auch ganz andere Treffen gab in der Frage, wie können eigentlich gemeinsame Kämpfe entwickelt werden. Wir sind durchaus auch hingefahren und hat sich auch so bestätigt zwischen Revolution und Migration, sind wir über den hinweg gependelt, haben wir verschiedene Treffen gemacht und hatten aber natürlich diesen Fokus der Migration, der gemäßigten Migration, der Transitmigration und die Frage, was heißt das aktuell auch? Und das Aufmachen, gibt es da wirklich gemeinsame Kämpfe Was hat jetzt, als wir jetzt noch da waren, ging es ja gerade los, dass mit letzten in Spanien demonstriert wurde und die auch mit dem Schiene-Tahrir-Platz dort zu den Wahlen demonstriert haben. Und wir waren an diesem Tag gerade in Sidi Bouzid, also dort, wo in Tunesien die Revolte ihren Ausgang genommen hat, wo wir mit den Jugendlichen dort diskutieren konnten. Das hat wunderbar geklappt, weil wir auch einen tunesischen Mitstreiter hatten, der da vielleicht Zugang gefunden hat. Und ihnen klar war, ja, die waren auch total stolz, weil sie im Prinzip den Kampf angefangen haben. Sie haben den Funken, ja, den Steppenbrand ausgelöst und jetzt ist es in Spanien spürbar, überall ist es spürbar, dass das ermutigt. Das ist halt die Frage, gibt es wirklich möglich, den Kurs aufzunehmen, damit was zu machen? Es gibt dieses transnationale Meeting, die haben ja die fluktuierende Aufruf schon verteilt, also da auch zu gucken, ob man in so einer Richtung mehr zusammen diskutieren kann und den Kurs wirklich aufnehmen kann. Also ich finde, es gibt schon was, wo die Differenz, die Ausgangssituation sind, zumindest hier nach Deutschland, die schon extrem, also doch auch ganz schön stark, ja, in andere Teile des Mediterranen Europas, würde ich sagen, sind Situationen vielleicht auch eher vergleichbarer. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt bei den Treffen und so. Ich finde es erstmal wichtig zu überlegen, dass es jetzt nicht nur um Solidarität mit Nordafrika geht, sondern eigentlich die Frage gestellt werden muss, was sind gemeinsame Kämpfe, was sind perspektivisch gemeinsame Kämpfe?
Noch weitere Fragen? Ansonsten kann das nach einem schönen Schlusswort.
Schlussfrage.
Kann nach einer schönen Schlussfrage im Laufe der restlichen Veranstaltungsreihe klären werden. Ja, ansonsten mal so gerade eben kurz angeschnitten, unser Aktionstag am 17. Juni. Auf dem Gänseliesel machen wir einen ganzen Tag Aktionen zur europäischen Außengrenze.
Und unsere Veranstaltungsreihe kostet ziemlich viel Geld, also wenn ihr noch Spenden ausplatziert.
Wenn jemand auch vor am 17. Juni Aktionstag Ideen hat oder machen wir nächste Woche, Dienstag, 19 Uhr in Makedonien, gibt es eine weitere Vorbereitung für den Polizisten. Willkommen.